herzlich willkommen zu Amen Berlin. Wir freuen uns so sehr, dass du dir diesen Podcast anhörst. Unser Wunsch ist, dass du mit Jesus, dem Zentrum unseres Glaubens, connectest, der wahren Quelle, die dein Leben erfüllt. Jetzt heißen wir Amen Berlin und wir sind immer noch Teil vom C3 Global Movement. Mit unserem neuen Namen sagen wir klar, Amen ist unser Ja zu Gottes Wirken. Wir beten, dass diese Predigt dich ermutigt und näher an Jesus Herz zieht. Viel Freude mit der Predigt.
Und sag doch mal auf dem Weg zu deinem Platz, zu deinem Nachbarn, guck ihm tief in die Augen und sag, es gibt kein Manna mehr. Es gibt kein Manna mehr. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Hey, bevor wir in diesen Bibeltext eintauchen, will ich uns ganz kurz einfach als Pastor in eine Sache mit reinnehmen. Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, sind sehr viele Leute hier, der Raum ist voll, es sitzen Leute im Overflow-Raum ich sage das jetzt zum ersten Mal in der Öffentlichkeit sozusagen, aber wir als Lead-Team, wir als Team haben gesagt, hey, wir wollen sicher gehen, dass noch mehr Menschen Jesus begegnen können, aber dass auch gleichzeitig Raum ist für die Dinge, die uns für so einen Gottesdienst am wichtigsten sind. Ich sage euch, was die drei Dinge sind, die uns am wichtigsten sind für den Gottesdienst. Drei Dinge. Dass wir gemeinsam in die Höhe wachsen, in die Tiefe wachsen und in die Breite wachsen. Was das bedeutet, das habe ich gelernt von Vanessa, die hier moderiert. Die ist ein bisschen schlauer als wir und die hat uns gesagt, hey, ihr Lieben, so machen wir das. Was bedeutet das? Hey, wir wollen gemeinsam darin wachsen als Kirche, Gott anzubeten, höher zu wachsen, in unserer Anbetung, in unserem Lobpreis. Wir wollen Wunder sehen, wir wollen Durchbrüche sehen und das wollen wir mehr. Wir wollen auch tiefer gehen, wir wollen tiefer in Gottes Wort eintauchen. Wir wollen nicht irgendwie nur an der Oberfläche bleiben, nein, wir wollen tiefe Momente auf der einen Seite im Worship, aber wir wollen auch tiefe Momente in seinem Wort, tiefe Momente, wo Gott nicht nur an unserer Oberfläche kratzt, sondern unser Herz verändert. Und wir wollen aber auch die Breite. Wir wollen in Community wachsen, miteinander. Wir wollen Beziehungen bauen, wir wollen Freundschaft bauen. All diese Dinge wollen wir erleben in einem Gottesdienst. Das sind unsere Prioritäten. Und dafür wollen wir sicher gehen, dass dafür Raum ist. Weshalb wir einen dritten Gottesdienst starten werden am 1. März. Come on, am 1. März. Lass uns doch Gott mal einen Applaus geben, dass das die Dinge sind, über die wir uns Gedanken machen. Wir haben überlegt, starten wir den dritten Gottesdienst morgens, zusätzlich morgens. Wir haben uns tatsächlich dagegen entschieden und bewusst gesagt, wir werden den abends machen. Die Uhrzeit könnt ihr nachher abstimmen, was ihr besser findet. Aber wir werden es abends machen. Warum? Weil wir trotzdem im ersten und zweiten Gottesdienst Raum haben wollen für Höhe, Tiefe und Breite. Und wir wollen auch im dritten Gottesdienst Raum haben für Höhe, Tiefe und Breite. Und ich möchte dich einladen, mit anzufangen, dafür zu beten. Das ist in 3 Wochen zu beten, vielleicht sogar zu überlegen, falls das für dich auch eine super Zeit dann ist, in den dritten Gottesdienst zu gehen, deine Freunde mitzubringen. Vielleicht sagst du sogar, hey, weißt du was, es haben Leute gesät im Team für mich. Ich wurde wundervoll herzlich willkommen geheißen. Ich wurde umarmt. Jetzt will ich dazu beitragen, dass im dritten Gottesdienst andere Leute umarmt werden. Ich möchte da säen, damit andere Gott sehen. Ich werde das die ganze Zeit weitermachen. Das ist einfach zu gut. Also ich will dich einfach ermutigen und einladen. Wir werden nachher einen Moment haben, wo wir so wirklich über die Uhrzeiten abstimmen, weil wir als Kirche ja Berlin dienen wollen, nicht Berlin uns dienen soll, sondern andersrum. Und wir wollen gucken, welche Uhrzeit am besten ist, was ihr glaubt, welche Uhrzeit am besten ist. Das gucken wir uns nachher an, aber ich wollte euch schon mal mit reinnehmen. Ist das nicht cool, dass wir sehen können, dass noch mehr Menschen Jesus erleben? Das ist wundervoll. Und ich danke auch dem ganzen Team, was das bis jetzt möglich gemacht hat, dass wir 2 Gottesdienste haben, die sicherstellen, dass wir gemeinsam Gott erleben und so praktische Dinge wie Stühle stellen und Flyer hinmachen, aber auch Sachen wie Kids Church und Production oder Worship, was auch immer. Ich danke jedem Einzelnen, der investiert und sagt, hey, ich will, dass Berlin Jesus begegnet. Deswegen lass uns doch an dieser Stelle mal unserem Team einen riesen Applaus geben. Einfach jeder Person, die Teil vom Team ist, wir ehren euch, wir feiern euch. Okay, wir sind, Vanessa hat das eben schon gesagt, in einer Serie, die heißt Macht euch bereit. Und wir gehen durch das Buch Josua. 1. Josua, 2. Josua, 3., 4. Heute sind wir bei Josua 5 angelangt. Wir haben gelernt, okay, wir wollen den Auftrag annehmen, den Gott für uns hat. Oder wir wollen, Gott hat einen Auftrag für dein Leben und Gott wünscht sich, dass du ihn annimmst. Und dann aber auch im nächsten Schritt mutig losgehst. Und wenn du losgehst, dann kommen was? Dann kommen die Riesen, oder? Immer... Hat irgendjemand hier schon mal, ist losgegangen im Glauben, hat Dinge für Gott getan und dann kam Herausforderung, irgendjemand? Das, Riesen sind keine Überraschung, aber wir wissen, wer gewinnt. So, und dann kommen wir zu dieser Stelle in Josua 5, der erste Teil, den wir jetzt gerade nicht vorgelesen haben. Ich wollte nicht, dass Els das vorlesen muss. In diesem ersten Teil, wisst ihr, worum es da geht? Dann sagt Gott zu Josua, hey, beschneide alle israelitischen Männer. Ist irgendjemand von den Männern dankbar, dass wir im neuen Bund sind? Halleluja. Das passiert und dann kommt diese Stelle, die wir gerade gelesen haben, wo steht, hey, das Manna, da hörten am folgenden Morgen das Manna auf. Es gibt kein Manna mehr, das ist der Titel von meinem Gedanken heute. Es gibt kein Manna mehr. Wir werden das entpacken, wenn du gerade denkst, wovon redet der Typ? Eben singen die von Blut, jetzt reden die über Manna. Manta, was meinen die? Alles gut, wir werden das gemeinsam entpacken. Ganz kurz, einfach nur so, um so ein Stimmungsbild zu bekommen. Wie viele von euch hier im Raum glauben, hey, Gott ist ein guter Versorger? Irgendjemand, come on. Okay, glaubt irgendjemand hier im Raum, dass Gott ein guter Hirte ist und mir nichts mangeln wird? Okay, sehr gut, sehr gut. Dann meine Frage, warum mangelt es uns dann manchmal? Wenn Gott doch mein Versorger ist, wenn Gott dein Versorger ist, warum gibt es Bereiche in unserem Leben, wo wir merken, boah, irgendwie ist es so herausfordernd. Warum erlebe ich da nicht die Versorgung Gottes? Vielleicht ist das bei dir in einem finanziellen Bereich, vielleicht ist es bei dir im Thema Freundschaften, vielleicht im Thema Beziehung, vielleicht hattest du sogar schon mal wundervolle Freundschaften und dann bist du nach Berlin gezogen und jetzt denkst du, Gott, was ist los? Du bist in einer neuen Season und du merkst, hey, das, wo Gott eigentlich vorher immer so gut versorgt hat, scheint jetzt eine Dürre. Was hat es damit auf sich? Wisst ihr, lass uns mal zum Anfang von diesem Manna-Dings gehen. Weil tatsächlich, was wir hier lesen, ist 40 Jahre, nachdem Gott angefangen hat, das Volk Israel zu versorgen mit Manna. Und wir schauen uns das gemeinsam an. Seid ihr ready für eine Bible-Study? Okay, sehr gut. 2. Mose 16, Vers 2 bis 4, da steht Folgendes. Dort in der Wüste begehrten sie alle gegen Mose und Aaron. Also in anderen Worten, die haben gesagt, ey, was soll der Mist? Was ist das? Das kann doch gar nicht wahr sein, weil was passiert ist, das Volk Israel wurde aus Ägypten, aus der Sklaverei rausgeführt und jetzt standen sie in der Wüste. Vers 3, hätte der Herr uns doch lieber in Ägypten sterben lassen, schimpften sie. Dort saßen wir wenigstens vor vollen Fleischtöpfen. Das waren keine Berliner Veganer, aber wir konnten Brot essen, bis wir satt waren. Aber ihr habt uns von dort herausgeführt und uns diese Wüste geschleppt, um uns alle zusammen verhungern zu lassen. Da sagte der Herr zu Mose, du wirst sehen, ich werde für euch Brot vom Himmel regnen lassen. Sag mal, Brot vom Himmel. Brot vom Himmel, wie gut ist das? Stell euch mal vor, so ein Sophie-Brot vom Himmel. Come on, somebody. So ein, ich weiß keine anderen Bäckereien jetzt gerade, aber so ein Bäckerei-Schnellbrot vom Himmel. Irgendjemand? Nein, nicht ganz so erfolgreich hier, aber Brot vom Himmel. Die Israeliten sollen jeden Morgen vor das Lager hinausgehen und sammeln, was sie für den Tag brauchen, aber nicht mehr. So stellen ich sie auf die Probe und sehe, ob sie nach meinen Weisungen leben wollen oder nicht. Heißt, Gott sagt, ey, guck mal, ich schicke euch Brot vom Himmel. Und wie es war, plötzlich am nächsten Morgen lag so wie tauartige Sachen auf dem Boden. Und dann kommen die Israeliten aus ihren Zelten, bisschen verschlafen und gucken und sagen, was ist es? Und das ist, was Manna heißt im Hebräischen. Was ist es? Das heißt so, die sind so, hä, was ist es? Kann es sein, dass wir manchmal Gottes Versorgung überhaupt gar nicht verstehen, weil sie so ungewöhnlich ist? Wir stehen vor Gottes Versorgung und sagen nur, was ist es? Manchen von euch hier im Raum, so ging es dir mit deinem Ehemann. Als du den Typen das erste Mal kennengelernt hast, hast du gedacht, was ist es? So ging es meiner Frau. Sie hat mich gesehen und damals war ich sehr extrovertiert, das hat sich jetzt total geändert. Und ich war laut, ich war Gitarrist und ich war nicht so ein schöner Gitarrist im Sinne von, ich habe gespielt und dabei gelächelt, so Backstreet Boy-mäßig. Ich war so ein Jazz-Gitarrist, versteht ihr? Jazz-Gitarristen, die können nicht gut aussehen, während sie Gitarre spielen. Das heißt, sie waren so, das ist, und sie hat sich gefragt, was ist es? Und dann habe ich ihr gezeigt, was es ist. Versteht ihr? Ich habe ihr gezeigt, was es ist. Kleiner Dating-Tipp für manche von uns im Raum. Vielleicht wartest du auf deinen Brad Pitt. Und du triffst jemanden und denkst so, boah, was ist es? Also, darf ich dir sagen, vielleicht manchmal, nicht immer, aber vielleicht manchmal ist es gut, auf ein Date zu gehen, damit aus deinem Was ist es ein Er ist es wird. Aha. Aha. Die Kim sagt, come on, wisst ihr warum? Weil ich... Hier ist eine kleine Side-Story, weil ich Kim gesagt habe, let's go, let's do this. Und ja, anyways, naja, auf jeden Fall, das ist nicht der Punkt meiner Message. Wenn du gerade online zuschaltest, es tut mir leid. Aber wir haben manchmal Spaß bei Amen Berlin. Und das ist doch, was hier passiert. Und jetzt sind wir in Josua 5. Was ist es? Mittlerweile wussten sie ganz genau, was es ist. Es ist das, was sie für 40 Jahre versorgt hat. Und jetzt lesen wir hier, Josua 5, Vers 12, der hörte am folgenden Morgen das Manna auf, weil sie jetzt von den Erzeugnissen des Landes zu essen hatten. Und es gab hinfort für die Israeliten kein Manna mehr, sondern sie nährten sich in jenem Jahr von den Erzeugnissen des Landes Kanaan. Hier ist mein erster Punkt für dich. Versorgung verändert sich. Das, was Gott in deiner letzten Season gebraucht hat, um dich zu versorgen, ist jetzt vielleicht was anderes. Vielleicht ist der Grund, warum du das Gefühl hast, ich verhungere, weil du immer noch auf die Versorgung der Vergangenheit guckst. Das waren ziemlich viele Vs, aber inhaltlich bedeutet das einfach, dass manche von uns an einem Ort sind und verwirrt sind. Gott, wo bist du? Warum verändert sich nichts? Warum versorgst du mich nicht? Und Gott hat aber andere Dinge, aber du guckst noch immer auf den Boden und wartest auf Manna. Wisst ihr, ich nehme euch mal rein, ich habe das so ganz praktisch erlebt, ganz praktisch. Wie viele von euch haben schon mal an der Straßenseite, manchmal stehen da ja so Sachen und man kann sowas mitnehmen, so steht so hier zum Mitnehmen in Berlin, ist doch toll in Berlin, oder? Man muss nie shoppen gehen, man hat immer einfach alle Anziehsachen, die man braucht, einfach auf den Straßen Berlins. Wie viele, da, ehrliche Umfrage, wie viele von euch haben schon mal was mitgenommen? Wie viele, okay, deutlich mehr als im ersten Gottesdienst, aber okay. Und wir haben das sozusagen getan, aber in der Extremvariante, als wir nach Sydney gezogen sind. Weil vielleicht kennst du unsere Story nicht. Wir haben geheiratet, meine Frau und ich, und dann hatten wir den Eindruck, hey, Gott ruft uns nach Sydney, nicht wegen dem Strand. Wir wussten tatsächlich überhaupt gar nicht, dass es da Strand gibt, aber er ruft uns zum Strand, Er ruft uns nach Sydney, um Theologie zu studieren, um wirklich ihn besser kennenzulernen. Und das haben wir gemacht. Und wir waren da. Und dann haben wir gemerkt, die $350 Miete war nicht monatlich gemeint, sondern wöchentlich. Schade. Und wir waren da und wir waren wirklich broke. Wir hatten kein Geld. Wir hatten zwar eine Wohnung, aber wir hatten nichts drin. Und wir so, okay, Gott. Und wir haben angefangen, Einkaufsliste zu schreiben, weil wir waren ja Theologiestudenten, wisst ihr so. Und wir dachten so, come on, für Gott ist nichts unmöglich. Den Vers habe ich schon mal gelesen. Und haben wir so wirklich wahre Story. Manche von euch denken vielleicht, ich übertreibe die Geschichten, die ich erzähle. Nein. Das war 1:1 so. Auf dem Zettel aufgeschrieben und gesagt, okay, Schatz, was brauchen wir? Ein Messerblock. Also wir brauchen Messer, wir wollen ja essen. Okay, Messer. Okay, was brauchen wir noch? Ein Föhn. Okay, wir brauchen, wenn wir am Strand sind, doof im Sand zu liegen, wir brauchen vielleicht so eine Matte, wo man sich drauflegen kann. Okay, Matte. So, und so haben wir so 7, 8 Sachen auf diese Liste geschrieben, Sachen, die wir wirklich dringend brauchten. Und dann sind wir losgezogen zum Sperrmüll. Weil ich dachte, hey, wenn für Gott ist nichts unmöglich, oder? Wenn er Manna im Alten Testament nutzen kann, kann er auch den Sperrmüll nutzen, um uns zu versorgen. Das heißt, und wahre Geschichte, wir sind da hingegangen und wir haben eine Sache nach der anderen abgehakt. Aber nicht so einen ekligen alten Föhn. Nee, original verpackt. Ein Messerblock. Wir besitzen jetzt nicht mal einen Messerblock. Wisst ihr, wie ich das meine? Also meine Messer liegen da irgendwo hinten und ich misse jedes Mal so, oh Mist, schade. Also ich besitze jetzt, aber da hatten wir einen Messerblock. Wundervoll. Gott hat uns krass versorgt und wir waren so, oh, so ist es mit dem Herrn unterwegs zu sein. Wir waren so, let's go. Herr, ruf mich, wo immer du mich hinhaben willst. Und dann so ein Jahr später, und in dem Jahr, Leute haben uns Geld geschickt, Geld gegeben, Briefumschläge mit Geld in unseren Taschen. Das war der Wahnsinn. Und dann hat es aufgehört. Und ich war so, hallo, was ist hier los? Und ich erinnere mich auch ganz genau, dass ich in den Gottesdienstsaal gegangen bin, wo kein Gottesdienst war, niemand war drin und ich war so hinten in der letzten Reihe, so ungefähr bei euch da hinten so und bin lang gegangen und war am Beten, wie das so ein Bibelstudent so macht. Und ich war am Beten und ich habe gebetet und habe gesagt, Gott, come on, du hast uns hier hingerufen, was ist los? Warum? Du bist doch mein Versorger, ich sehe in deinem Wort, du bist ein Hirte, mir wird nichts mangeln, aber es mangelt uns, wir können nicht unsere Rechnung zahlen, was ist los? Und wir haben gebetet und was ich mir gedacht habe, was ich mir vorgestellt habe, während ich gebetet habe und wofür ich gebetet habe, war, Gott, come on, es gibt so viele Millionäre in der Welt. Sag doch wenigstens einem, er soll uns $10,000 schicken. Come on, Gott. Unser Auto. Und hier ist, unser Auto war so eine Blechbüchse, dass der Typ vom australischen ADAC uns beim Vornamen kannte. Wirklich. Der kam an und sagte, oh, I thought it was you guys. Und dann habe ich gesagt, hey, komm, mach einfach irgendwie so ein Tape drüber. Ich weiß, es tropft und es raucht. Egal. Das war unsere Situation. Und ich war so, come on, Gott, wir brauchen ein neues Auto. Gott, ich bete, schenk uns ein neues Auto. Sag irgendeinem Typen mit einem schönen BMW, dass er uns das Auto schenken soll. Herr, hilf! Weil das war, wie ich Gott erlebt hatte. Als Versorger. Wenn ich als sein Sohn zu ihm komme und sage, ich brauche was, dann hat er es mir gegeben. Nicht immer genauso, wie ich wollte, aber krasse Dinge sind passiert. Aber Gottes Antwort war komplett anders. Das entpacken wir gleich. Gottes Antwort war anders. Was ist passiert? In dem Moment, wo ich gebetet habe, ich habe gemerkt, so eine Frage kam immer hoch. Kam immer wieder, hat versucht, wie anzuklopfen in meinen Gedanken, hat gesagt, Gott, hast du mich verlassen? Liebst du mich nicht mehr? Siehst du nicht, dass ich hier bin und für dich hier bin? Und ist es nicht interessant, dass so oft unser Rückschluss in so Situationen, wo plötzlich die Versorgung sich verändert, ist, dass Gott uns verlassen hat? Wisst ihr, Jimmy ist immer jeden Morgen aus seinem Zelt rausgekommen. Ein bisschen verschlafen, zum Eimer. Kam raus und dann war da Manna. Packt er sich ein, was er braucht. Legt so, machen wir es im Airfryer heute. Oder lieber, vielleicht mache ich heute mal lieber Kekse draus. Und dann so halb verschlafen geht er wieder rein. Das war alles, was er getan hat. Das war was, an was er sich gewöhnt hatte. Und plötzlich kommt er raus und immer verschlafen mit seinem Eimer und nichts da. Dann geht er zu seinem Nachbarn, zu seinem Kumpel und sagt, hey, Ich dachte, vielleicht hat der Herr irgendwie meine Bestellung auch bei dir abgegeben, was ist los? Und sagt, nee, ich wollte gerade zu dir kommen. Und plötzlich, und dann sagt er, oh nein, hat Gott uns verlassen? Das ist doch, was ich 40 Jahre lang jeden Morgen, und wir müssen verstehen, Manna war nicht einfach irgend so, nein, 40 Jahre lang war das Volk Israel nicht krank. Was muss das für eine Vitaminbombe gewesen sein? Und jetzt plötzlich nicht mehr da. Alle die Sicherheit der Versorgung, das Vertraute von Gottes Nähe durch sein Brot vom Himmel war plötzlich weg. Wie viele von uns haben sich schon mal so gefühlt, oder? Wir haben uns an etwas gewöhnt, wir haben erlebt, Gott versorgt, aber dann ändert sich Dinge. Und wir denken, oh, hat Gott uns verlassen? Aber eine Sache, die Israeliten auch in Bezug auf das Manna lernen durften, ist, dass sie nicht die Versorgung, die Gott ihnen gibt, vergleichen sollten. Oh, und da sind wir Weltmeister drin. Oder? In der Zeit von Social Media. Wir sind Weltmeister. Lass uns mal gucken, wie das bei den Israeliten war. 2. Mose 16, Vers 18. Du kannst gerne deine Bibel aufschlagen. Mose ist links in deiner Bibel. Und die 2 dann, und dann 16 ist das Kapitel 18, der Vers. Da steht folgendes: Und als sie die Menge später mit den Krügen nachmaßen, zeigte sich, dass diejenigen, die viel aufgelesen hatten, nicht zu viel und diejenigen, die wenig aufgelesen hatten, nicht zu wenig hatten. Jeder hatte so viel gesammelt, wie er für sich und seine Familie zum Essen benötigte. Was wir hier sehen ist, Gott hat jede Familie versorgt mit dem, was sie brauchte. Darf ich dir was sagen? Gott weiß genau, was du brauchst. Darf ich dir noch eine zweite Sache sagen? Es ist sehr wahrscheinlich sehr anders zu deinem Nachbarn. Wir lesen in Philipper 4, Vers 19, und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, Paulus schreibt das hier, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, sag mal allem, mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und ihm alle Macht und Herrlichkeit gehört. Gott wird dich mit all dem versorgen, was du brauchst. Aber dann fängt es Vergleichen an, oder? Du warst dankbar für deine Wohnung in Berlin, bis du zu deinem Kumpel gegangen bist und dachtest, ach du meine Güte, warum habe ich nicht so eine Wohnung? Du warst dankbar für deinen Mann, bis du erfahren hast, was der Mann von deiner besten Freundin ihr zum Valentinstag gegeben hat. Und du warst so, was? Schatz, guck mal. Hinweis für alle Männer, nächsten Samstag. Sergej, mein Assistent, bitte erinnere mich dran. Kleiner Scherz, Sergej ist übrigens nicht mein Assistent, aber er erinnert mich trotzdem an so Sachen. Klang aber cool, als ich es gesagt habe, oder? Wow, er hat einen Assistenten. Naja, auf jeden Fall. Vielleicht warst du sogar dankbar für deine Kirche, bis du online eine richtig krasse Kirche gesehen hast. Just saying. Vielleicht spricht dein verletztes Pastorenherz. Na, ist gut, aber vielleicht bist du hier zu Besuch und du denkst, wow, ich dachte meine, wow. Und du gehst zurück und ab dem Moment denkst du, bitte, bitte mach das nicht. Weil Gott gibt dir, wo du bist, was du brauchst. Wisst ihr, was Vergleichen macht? Vergleichen raubt Dankbarkeit. Vergleichen, als wir nach Berlin gezogen sind, unsere Freunde Juni und Franzi, die kennt ihr, Juni macht so Musik und Franzi macht andere Dinge und das sind auch Pastoren in unserer Kirche. Und als wir hingezogen sind, ich bin ganz ehrlich, und Franzi und Juni, falls ihr gerade zuguckt, Ich bitte um Vergebung, aber ich erinnere mich genau an einen Moment, wo ich eifersüchtig geworden bin. So für 3 Sekunden habe ich mir eifersüchtig geworden. Hier ist warum. Es gab eine Zeit am Anfang, als wir nach Berlin gezogen sind, wo die sich nicht retten konnten vor Umschlägen mit Geld. Das war total verrückt. Jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, war so, hey, wir haben schon wieder 500 Euro in unserem Briefkasten gefunden. Wir wissen auch nicht, wo das herkommt. Und dann beim nächsten Mal wieder und wieder und wieder. Und ich war so, Gott, ich diene dir doch auch in Berlin. Aber eigentlich hatte ich alles, was ich brauche. Nur mein Vergleichen hat meine Dankbarkeit genommen. Für 3 Sekunden. Aber sind wir nicht so? Dein Vergleichen zerstört etwas. Und was dein Vergleichen auch zerstört, ist, wenn du vergleichst, wie es vorher war. Oh, da waren die Israeliten Meister. 4. Mose 11, Vers 5 bis 6. Sagen sie, wie gut hatten wir es doch in Ägypten. Also da, wo sie eigentlich Sklaven waren. Aber man guckt immer auf das, was man gerade nicht hat. Sie haben zwar die Freiheit, aber sie haben kein Essen, deswegen gucken sie aufs Essen. Wie gut hatten wir es doch in Ägypten. Und jetzt, ich liebe die Bibel, da steht dann, dort konnten wir umsonst Fisch essen. Es gab Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch. Die hatten so ein richtiges mediterranes Barbecue. Und dann sagen sie, aber hier gibt es nichts, nur dieses öde Manna. Nur dieses blöde Brot vom Himmel, was uns alle gesund hält und versorgt, wo ich nur aus meinem Zelt rausgehen muss und es in meinen Korb tun muss. Nur dieses blöde, öde Manna, wir können es nicht mehr sehen. Hier ist mein Punkt, verachte nicht Gottes Versorgung. Oh, manche von uns, wir fangen an, uns zu beschweren über die Dinge, für die wir Jahre gebetet haben. Wir haben gebetet mit Tränen abends in unserem Bett. Unser Kopfkissen war nass, weil wir unbedingt Freunde haben wollten. Und jetzt hat Gott uns Freunde geschenkt. Aber jetzt ist eine herausfordernde Situation in der Freundschaft. Und wir fangen an, uns zu beschweren, wo wir vorher für gebetet haben. Oh, bei manchen ist es mit unserem Partner so, unserer Partnerin. Wir haben gebetet, wir haben gerungen, wir haben gefastet. Und jetzt ist die Frau da und wir beschweren uns nur bei Gott, anstatt dankbar zu sein. Bei manchen von uns ist es so mit Kids. Bei Kindern ist es so mit Spielzeug. Daddy, ich brauche dieses Spielzeug. Ich muss es haben. Ich werde mich so gut drum kümmern. Und jetzt, was passiert am nächsten Abend? Sie beschweren sich, dass sie es aufräumen müssen. Manche von uns, wir sind nie reif geworden. Wir sind nie erwachsen geworden. Wir beschweren uns, sobald wir was aufräumen müssen, wofür wir eigentlich vorher gebetet haben. Oh, wir müssen unsere Beziehung vielleicht ein bisschen aufräumen. Deswegen beschweren wir uns, aber eigentlich haben wir dafür gebetet. Oh, in unserem Job, wo wir gebetet haben, wo wir eine Prayer und Praise-Karte ausgefüllt haben, ich brauche einen Job und jetzt haben wir ihn und jetzt ist mein Boss nicht immer der beste Boss der Welt. Und aus dem Beten wurde Beschweren. Bitte, Kirche, lass uns eine dankbare Kirche sein. Ich möchte uns erinnern, lass uns nicht vergleichen, sondern lass uns dankbar annehmen, was wir haben von Gott. Amen. Bitte gewöhn dich nicht an die Wunder, die Gott dir gegeben hat. Okay, und jetzt kommen wir zu unserem dritten Punkt. Seid ihr noch ready für ein bisschen mehr? Für ein bisschen mehr Tiefe? Okay, aber ist es okay, wenn ich uns alle so ein kleines bisschen herausfordere? Vielleicht ein kleines bisschen? Ein kleines bisschen? Okay, wenn nicht, kann es einfach gehen. Das heißt, gut, ich werde nicht traurig sein. Nein, ich werde traurig sein. Bitte bleib hier. Das kam falsch raus. Also, hier ist mein dritter Punkt. Ach ja. Wie soll das beim dritten Gottesdienst irgendwann werden? Also, hier ist mein dritter Punkt. Übernimm Verantwortung für deine Versorgung. Lass uns nochmal lesen, Josua 5, Vers 12. Manche von uns haben uns vielleicht verpasst. Da hörte am folgenden Morgen das Manna auf. Warum? Jetzt steht hier, weil sie jetzt von den Erzeugnissen des Landes zu essen hatten. Heißt, Jimmy geht raus und sagt, wo ist das Manna? Was ist es? Wo ist es? Was ist hier los? Und dann merkt er, oh, der Grund, warum da nicht mehr Manna liegt, ist, weil der Boden darunter nicht mehr Wüstensand ist, sondern fruchtbarer Boden. Oh, wir sind in einer anderen Season. Oh, wir sind über den Jordan drüber. Aber hier ist die Challenge. Bei Manna musste Jimmy nur rausgehen und sein Manna einsammeln. Und dann hat er alles, was er braucht. Jetzt muss er säen. Jetzt müssen die Pflanzen wachsen. Jetzt muss er jagen gehen. Jetzt muss er da auf den Baum klettern, um die Äpfel zu pflücken. War vorher einfacher, oder? War doch so viel einfacher. Jetzt muss er was? Verantwortung übernehmen. Aber darf ich dir was sagen? Arbeit ist nicht eine Erfindung vom Feind. Darf ich zu ein paar Leuten in der Gen Z-Generation reden? Ich habe gehört, dass der größte Wunsch für Jobs ist, entweder Influencer sein oder möglichst früh retiren. Rede mal mit Leuten, die retired sind, länger als 3 Minuten. Die wünschen sich wieder zu arbeiten meistens. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Du bist gemacht zum Arbeiten. 1. Mose 2, Vers 15, ganz am Anfang in der Bibel steht Folgendes. Gott, der Herr, nahm also den Menschen und brachte ihn in den Garten Eden. Da war noch keine Schlange. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu was? Lass es zusammen sagen, bearbeiten und zu schützen. Jetzt muss Jimmy den Garten, den Gott ihm gegeben hat, bearbeiten. Wisst ihr, ich stand da in diesem Auditorium und meine Stimme füllte den Saal. Gott, schenk mir das Auto. Gott, versorg uns. Und ich dachte, come on, gleich öffnen sich die Himmelstore. Ich habe schon mal gehört, bei Bethel kommt manchmal Goldstaub. Ich dachte, come on, wenn es bei Bethel geht, geht's auch bei C3. Come on. Und dann hat Gott was gesagt, was ich nicht hören wollte. Folgende Worte. Silas, unterrichte Gitarre und baue es auf wie ein Business. Hier sind zwei Dinge, die ich nicht machen wollte. 4-jährigen nervigen Kindern Gitarrenunterricht geben und ein Business bauen. Was ist überhaupt ein Business? Wie macht man das? Keine Ahnung. Gott, falsche Verbindung. Das ist doch bestimmt für diesen Business-Typen, der mit uns studiert. Du hast dich vertan. Sende deinen Engel woanders hin. Ich will doch nicht ein Business bauen. Gott, ich bin hier, um Kirche zu bauen. Ich bin doch hier, um dein Wort zu verkünden. Aber ich habe gemerkt, während ich das bewegt habe, nee, okay. Okay, Gott, vielleicht ist das deine Art der Versorgung jetzt für uns. Vielleicht gehen wir nicht mehr auf den Sperrmüll, sondern jetzt willst du, dass ich Gitarre unterrichte, wo ich keinen Bock habe, wo ich immer gesagt habe, als Musiker macht man das nur, wenn man schlecht ist. Und das war mein Mindset. Jetzt sehe ich das ganz anders. Aber hier ist was passiert ist. Ich dachte dann, oh, jetzt geht's los. Weißt du, ich gehe aus der Tür und die erste Person kommt auf mich zu und sagt, ich will Gitarrenunterricht, kann ich dir $100 dafür geben? Nee, nix. Wisst ihr, was passiert ist? Ich habe in Paint meinen eigenen Flyer designt. Das war der hässlichste Flyer, den du jemals gesehen hast. Nichts mit irgendwie Canva AI. Nein, es war furchtbar. Da habe ich den 1000-mal drucken lassen und bin losgegangen. Das war die einzige Form von Marketing, die ich damals kannte. Und dann bin ich mit einem Flyer losgegangen und habe ohne Übertreibung den ganzen Tag jeder Person, die nicht bei 3 auf dem Baum waren, Flyer in die Hand gedrückt und gesagt, would you like to learn a guitar? Would you like to learn guitar? Do you know someone who likes to... Und ich... Nichts ist passiert. Und ich bin rumgelaufen auf alle Märkte, in Shops. Ich habe die Leute genervt. Und dann, kurz bevor ich zu Hause war, nach stundenlangem Aussehen, wo nichts passiert ist, keiner wollte Gitarre lernen, habe ich so auf dem Spielplatz so einen kleinen Jungen gesehen mit seinen Eltern. Ich war so, okay Gott, das ist die letzte Person. Das ist jetzt deine letzte Chance. Bin ich hingegangen. Es war der schlechteste Pitch vom ganzen Tag, weil ich hatte keinen Bock mehr. Ich wollte nur Gott zeigen, das macht keinen Sinn. Ich habe mich verhört. Bin zu mir gesagt, hey, guck mal, I'm just starting to teach guitar in this area and maybe looking for lessons. We are! Und der 4-jährige kleine Yui ist mein erster Kunde geworden. Der ist auch bis zum Ende geblieben. 4 Jahre lang. Aus Business-Perspektive für die Business-Leute unter uns, Customer Lifetime Value, war circa $6,000. Aber mehr eigentlich, weil der hat mindestens 10 weitere Kids empfohlen. Und was ich gelernt habe, ist, Gott wollte, dass ich sähe mit meinen Flyern und sähe mit meinen Bewerbungen. Manche von euch, ihr habt einen Samen gesät und wundert euch, warum keine Pflanze draus wächst. Fragt mal einen Bauer, man sät mehr als einen Samen. Come on, das ist ein Wort für jemanden. Und wir säen. Und dann plötzlich passiert was. Hier ist das Krasse, was passiert ist. Gott hat uns übernatürlich versorgt durch dieses Business. Nicht, weil ich toll war, nicht, weil ich Business-Skills hatte, nicht, weil ich so ein guter Lehrer war, nichts davon. Aber hier ist, was war. Der Boden war reif. Der Boden war fruchtbar und Gott musste meinen Blick vom Manna auf den Boden richten. Und hier ist, was dann passiert ist. Dann stand ich im Worship. Und es war wieder so ein Moment, wo ich Gott nicht hören wollte. Ich habe gesagt, Jesus, oh, ich bin hier, um dich zu ehren, um deine Gegenwart, deine Glory zu erleben. Und dann höre ich,
Hier braucht jemand ein Auto. Anrufbeantworter.
Dann hat Gott gesagt, hey, guck mal, deine Studienkollegin, die, du weißt doch, die geht durch eine raffe Zeit und die, und dann habe ich gemerkt, stimmt, die hat mir erzählt, ihr Auto ist kaputt gegangen, die wohnt eigentlich weit weg, die muss immer stundenlang mit dem Bus gehen. Und Gott so, hier ist was passiert ist. Wir sind danach zu ihr gegangen und haben gesagt, hey, guck mal, Kate, hier ist unser Autoschlüssel. Sie hat gesagt, oh, darf ich das mal ausleihen und nach Hause fahren? Das würde so, nee, behalt ihn einfach, das Auto gehört dir. Ich dachte, ich bete dafür, dass jemand anderes mir ein Auto schenkt. Aber Gott wollte mich erziehen und mir beibringen, nein, 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 du bist nicht nur gesegnet, come on somebody, du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Du bist gesegnet. Lass uns Gott doch mal einen Applaus geben, dass er uns wachsen lässt, dass wir anfangen können, Verantwortung zu übernehmen. Wisst ihr, als Student hat dir jetzt vielleicht deine Oma immer so 50-Euro-Scheine oder 10-Euro-Scheine so heimlich in die Tasche gesteckt. Meine Oma war so jemand, so heimlich, so, wenn meine Eltern nicht gucken, so, und ich weiß schon so, oh, entweder ist es ein Bonbonpapier oder... Hey, vielleicht, du hast jetzt einen Job. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du jemand mal 50 Euro heimlich in die Tasche steckst. Wisst ihr, früher, als ich aufgewachsen bin, und ich will diesen Punkt einfach wie einen Nagel tiefer in dein Herz hauen. Als ich aufgewachsen bin, haben wir morgens so Brötchen geliefert bekommen. Wir waren auf dem Dorf, da gab es nichts anderes als Brot. Und da haben wir so Brötchen geliefert bekommen. Und kennt ihr das, wenn man irgendwo so sich beim Bäcker Brötchen holt und jemand dann die Person, die dir das Croissant gibt, sagt so, lass die Tüte noch offen, ist noch warm. Und du denkst, Halleluja, Glory. Oh, dieses Croissant. Ist das Manna. So, und ich erinnere mich noch ganz genau dann diese Brötchen mit so Körnerbrötchen, aber mit einer dicken Schicht Nutella. Oder? Oder? So, wisst ihr, für manche von uns, hört gut zu, für manche von uns ist unsere Mama unser Manna. Aber jetzt bist du 37. Und es ist an der Zeit, deine eigenen Brötchen zu schmieren. Come on. Come on. Du bist im 35. Semester sozialer Arbeit. Es ist an der Zeit, mein Lieber, Verantwortung zu übernehmen. Im Matthew Henry Kommentar steht zu genau diesen drei Versen Folgendes. Was wir hier lesen, das lehrt uns, keine Versorgung durch Wunder zu erwarten, wenn sie auf gewöhnliche Wege erhältlich ist. Oh. Oh. Lass das mal sinken. Aber Silas, was ist, wenn ich in der Wüste bin? Und bitte hör mich richtig. Ich sage nicht, jeder von uns ist gerade im gelobten Land und es ist an der Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Manche von uns, wir sind gerade in der Wüste. Aber wisst ihr, was ich richtig liebe an unserem guten Hirten? Ist, dass er uns nicht nur leitet auf grüne Auen und zu wundervollen Wasserbächen, sondern er leitet uns auch, er ist auch bei uns im dunklen Tal. Wenn das gerade die Season ist, in der du bist, möchte ich dir sagen, das tut mir leid. Und gleichzeitig weiß ich, dass dein Gott, dass dieser Jesus, der sein Leben für dich gegeben hat, auch dich mit allem anderen versorgen wird, was du brauchst. Du bist nicht alleine in deinem Tal. Ich habe gestern ein Gespräch gehabt mit einer Person, die ich sehr schätze. Sein Name ist Viktor Klaassen. Das ist ein Coach und Theologe und so. Und ich habe mit ihm gequatscht und er meinte, ich habe ihn gefragt, hey, wir haben es lange nicht gesehen, wie geht's dir? Und Er hat gesagt, boah, ganz ehrlich, wir kommen aus einer verrückten Zeit. Ich hatte Krebs und dann war ich gerade so über den Berg und bin in Reha, wollte in Reha gehen und dann ist meine Frau an Krebs erkrankt. Und wir hatten die krasseste Zeit als Familie. Und dann hat er etwas gesagt, wo ich ihm sofort gesagt habe, das werde ich klauen für meine Predigt. Und es war kraftvoller, es zu hören von jemandem, der gerade durch so ein Tal gegangen ist, als jemand, der einfach nur einen guten Spruch von vorne macht. Und er hat Folgendes gesagt, weißt du, ich weiß nicht, ob es dir jemals aufgefallen ist, aber wenn man sich den Psalm 23 anguckt, dann wird in dem dunklen Tal aus dem Er ein Du. Lass mich dir zeigen, was er meint. Vers 2, er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele, er führt mich auf rechtem Weg und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Und jetzt landen wir im Tal, Vers 4, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Wenn das der Ort ist, an dem du dich gerade befindest, darf ich dir was sagen? Dein dunkles Tal ist die Chance, dass aus einem Er mit Gott, du redest über ihn, er kann das für andere Leute machen, ein Du für dich wirst, ein persönlicher, intimer, naher Gott, dem du begegnen kannst. Und wir reden hier in Psalm 23 nicht einfach über irgendeinen Guru, irgendeinen Self-Help-Typen, sondern wir reden hier über Jesus. Und wisst ihr, seid ihr bereit fürs Finale? Oh, ich freue mich immer so, die letzte Rakete aufzubewahren fürs Ende. Weil, wisst ihr, dass das Problem mit dem Manna war? Das Manna hat immer nur für einen Tag gehalten. Gegessen, am nächsten Morgen musstest du wieder essen. Hier ist, was die Bibel sagt. Seid ihr ready? Johannes 6, Vers 48 steht. Und das sagt Jesus. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren, die in der Wüste das Manna gegessen haben, sind gestorben. Hier aber, und er redet über sich selbst, ist das wahre Brot, sag mal, wahres Brot. Wahres Brot, das vom Himmel herabkommt. Oh, könnte es sein, dass das Manna nur ein Schatten, theologisch gesprochen, ein Schatten von dem war, was eigentlich passieren wird, dass jetzt Jesus, unser Brot, ist vom Himmel herabgekommen. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Darf ich dir was sagen? Jesus ist das wahre Manna. Das Manna aus dem Alten Testament hat für einen Tag gehalten. Jesus hält ewig. In dem Moment, wo du sagst, Jesus, ich möchte dich annehmen, ich möchte dich aufnehmen, bildlich gesprochen, ich möchte dich aufnehmen in mich. Gott, ich möchte dich annehmen, du sollst in mein Leben kommen. Ich möchte dich als das Brot des Lebens annehmen. Dann kannst du wissen, du bist auf ewig gesättet, auf ewig gerettet, weil er sein Leben für dich gegeben hat. Kirche, ist das nicht die beste Botschaft der Welt? Ist das nicht die beste Botschaft der Welt, dass wir verstehen, er ist unser Versorger. Aber nicht nur für die Dinge, für die du auf deiner Prayerliste betest, sondern auch für deine Ewigkeit. Er hat schon für dich gesorgt. Er hat vor über 2000 Jahren am Kreuz gehangen für deine und für meine Schuld. Weil er das wahre Brot vom Himmel ist, was für dich gestorben ist. Und er sagt, hey, ich lade dich heute ein. Ich lade dich heute ein, mich anzunehmen. Alles, worüber wir geredet haben, ist irgendein Motivational Talk. Wenn nicht dieser entscheidende Punkt kommt, dazu weiß, nein, Jesus ist mein wahres Brot. Jesus ist mein Retter. Jesus ist mein Versorger. Er ist mein guter Hirte. Und wenn du das noch nicht festgemacht hast in deinem Leben, dann will ich dir jetzt die Möglichkeit dazu geben, das festzumachen. Ich werde gleich einfach, während wir gleich die Augen geschlossen haben, dich ermutigen. Wenn du das noch nicht festgemacht hast mit Jesus, wenn du das noch nie angenommen hast, dass er für dich gestorben und auferstanden ist, dann mach das fest. Sag, Jesus, sei du Herr in meinem Leben. Ich möchte nicht länger versuchen, mich selber zu versorgen. Nein, ich möchte, du bist mein Versorger fürs Jetzt, aber auch für die Ewigkeit. Ich nehme dich an. Und manche von uns, wenn ich ehrlich bin, was ich aus Gesprächen manchmal wahrnehme, ist wir sehen Gott zwar als Versorger für unser Manna. Wir sind christlich irgendwie aufgewachsen, mal in Kirche gewesen und wir beten vorm Essen, wir beten vorm Schlafen, wir sind gute Menschen, wir kümmern uns, wir beten für das Manna, Gott hilf meinem Nachbarn, hilf mir, gib mir was zu essen, gib mir einen Job, wir beten, aber wir haben, wenn wir ehrlich sind, vielleicht noch nie wirklich das wahre Manna angenommen. Wir wollen seine Versorgung, oh, hör gut zu, aber wir kennen noch nicht den Versorger. Und manche von uns, vielleicht kanntest du ihn mal, vielleicht warst du schon mal mit ihm unterwegs. Aber dann hast du plötzlich nur noch deinen Blick auf die Versorgung gemacht und vielleicht hat sich deine Season geändert. Vielleicht hat Gott seine Versorgung verändert und du hast angefangen zu denken, na, wenn meine Versorgung jetzt nicht da ist, das heißt auch der Versorger ist nicht da und dein Rückschluss war, Gott gibt's nicht. Aber du sitzt heute hier, darf ich dir was sagen? Dein Versorger gibt's noch, vielleicht hat sich deine Versorgung geändert, aber er hat definitiv sein Leben für dich gegeben. Und es ist an der Zeit, zurückzukommen. Buße zu tun und zu sagen, Gott, es tut mir leid, dass ich von der nicht vorhandenen Versorgung aus meiner Perspektive darauf geschlossen habe, dass du mich verlassen hast. Und ich komme zurück zu dir. Ich gebe dir mein Leben. Und ich will von jetzt an dir vertrauen, weil ich weiß, du bist das Brot, das ewig hält. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt hat. Wir würden uns riesig freuen, dich in einem unserer Gottesdienste oder bei unseren Dinnerpartys in Berlin willkommen zu heißen. Besuch uns gerne online unter amen.berlin oder connecte dich mit uns auf Instagram @amen.berlin. Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, kannst du das liebend gerne über unsere Webseite tun. Wir würden es lieben, gemeinsam mit dir zu partnern, damit mehr Menschen Jesus erleben.